Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge über Pop. Gestern wurden die Oscars verliehen. Und darüber sprechen wir heute. Los geht's. Also, ich nehme an, du hast nicht selber auch geguckt, oder doch?
Nee. Ich hab...
Ich habe die
News durchgelesen und dann, ich habe den Ausschnitt mit dem falschen Announcement auf jeden Fall angesehen.
Ja, das war auch echt, ja, das ist nämlich genau. Also, dann ist es jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber dann halte ich jetzt erstmal ein kleines Referat, wie es war. Also, es war so, dass ich wollte eigentlich in der Nacht gucken, habe mich vorher hingelegt und einen Wecker gestellt, aber den Wecker habe ich ausgemacht und ich kann mich nur so dunkel erinnern und bin wieder eingepennt und ich glaube, das war auch besser so, weil ich glaube, ich hätte das nicht durchgestanden, die 4 Stunden mit den ganzen Werbepausen, weil der Vorteil, wenn man dann morgens um 7 die Wiederholung guckt, von 7 bis 10:30 oder 11 so, dass dann tatsächlich am Anfang die Werbepausen einfach gar keine Werbung kommt auf ProSieben. Mhm. Das heißt, die müssen gar keine Zeit überbrücken. Und so habe ich quasi das Ganze dann in etwas geraffter Form gucken können. Und ja.
Ich habe auch tatsächlich die Eilmeldung hier per Handy um 6.10 Uhr bekommen. La La Land gewinnt Oscar als bester Film des Jahres. Und dann 6.17 Uhr die Korrektur. Also ich weiß nicht, ob das muss ja live gewesen. Das heißt, um 6.10 Uhr war dieses Announcement erst.
Ja,
oder?
Klar, da hat ja der jemand, wer auch immer das getwittert oder diesen Feed befüllt hat, der hat das live im Fernsehen geguckt und es hat einen Moment gedauert, hast ja selber gesehen. Als die La La Land-Leute schon auf der Bühne waren, kam dann hinten jemand raus und ist halt tatsächlich so, dass der arme Warren Beatty, der den falschen Umschlag bekommen hat, nämlich den Umschlag von der Schauspielerin. Und da stand nämlich auch nicht La La Land drin, sondern stand drin Emma Stone, La La Land. Und das hat er auch dann, das wurde er dann auch irgendwie, das erklärt dann auch, warum er da gezögert hat. Also das war nämlich so komisch, also es war eh eine seltsame Sache. Also ich rede immer was über die Show im Allgemeinen, oder? Also schon
ja,
allgemein.
Ich wollte nur ergänzen. Ja, ich war so ein bisschen.
Sag.
Ich war tatsächlich erschrocken, dass das so lange gedauert hat, bis sie das aufgeklärt haben. Dass sie wirklich so 2-3 Minuten lang gefeiert haben auf der Bühne und dann erst die Korrektur.
Ja, das hatten glaube ich schon 2 Leute oder es hat einer war schon fertig und ein zweiter war bei seinen Danksagungen, hat in dem Moment gesagt bekommen und hat dann gesagt so, oh, das ist eigentlich egal, wir haben ja eh nicht gewonnen.
Ja.
Ja.
Oh, by the way, we lost.
Ja. Das war eine komische Angelegenheit. Also das ist aber interessanterweise, das war schon fast das Spannendste in der ganzen Veranstaltung. Also ich muss sagen, Jimmy Kimmel, der das jetzt zum ersten Mal gemacht hat, hat mich nicht überzeugt als Host der Oscars, ist aber auch ein undankbarer Job, weil die Möglichkeiten sind da relativ begrenzt, dass man da so kreativ machen kann. Aber also einfach, weil es, glaube ich, auch sehr viel Auflagen gibt, was alles da rein muss und was halt so die Academy da noch einsetzt und so weiter. Allerdings, was man halt eben, es war dann eindeutig zu erkennen, dass was Jimmy Kimmel halt gemacht hat, ist, dass er Elemente, die seine Late-Night-Show hat, eben auch in den Oscars drin vorkamen. Und das macht auch jeder so, weil jeder Moderator, zumindest wenn das diese Late-Night-Leute machen, oder jetzt auch als Ellen das gemacht hat, jeder bringt da sein eigenes Autorenteam mit. Also die Leute, die auch sonst die Witze schreiben für den Moderator, die schreiben auch dann die Show für den. Und das hat man halt eben auch hier jetzt gemerkt. Und das muss ich ehrlich sagen, das war auch eins der größten Probleme. Der Running Gag war halt eben dieser furchtbar alte Hut. Ich weiß nicht, ob du diese ganze Story kennst mit leider haben wir keine Zeit mehr für Matt Damon. Also das ist dieser Running Gag bei Jimmy Kimmel in der Show. Mittlerweile macht das nicht mehr, aber der hat früher immer so getan, als sei Matt Damon als Gast hinter der Bühne und es wäre nie Zeit, dass er noch nach vorne kommen könnte.
Okay.
So, und dann gab es dann, kennst du nicht? Nee. Kennst du nicht die Nummer? Okay, ja, dann gibt's so ein, dann gab es dann irgendwann, also zu dem Zeitpunkt war Jimmy Kimmel mit der Komikerin und Schauspielerin Sarah Silverman liiert und Die war dann irgendwann in der Show und hat dann ein Video vorgestellt. Das war dann, oder hat dann gesagt, so, ich muss dir was sagen. Und dann kam dann ein Video, I'm fucking Matt Damon. Mit Matt Damon zusammen. Also, dass sie quasi dann einen Song aufgenommen hat für Jimmy Kimmel. Und das ging, da gab es dann noch eine Retourkutsche von Jimmy Kimmel, I'm fucking Ben Affleck. So, und das ist irgendwie so, das war aber schon vor 5 Jahren oder so, okay, mindestens, also, oder ist auf jeden Fall ewig her, und es ist ein furchtbar alter Hut. Und es ging halt irgendwie, wann immer irgendwie Gelegenheit war, also es gab ein paar Trump-Witze, also er hat irgendwie ja auch live an Trump getweetet und so weiter. Und ansonsten ging es halt ständig darum, dass Matt Damon quasi um
Matt
so eine
Damon
Fehde
war
zwischen.
War ja auch Presenter tatsächlich, ne?
Ja, Matt Damon war Presenter und Matt Damon war auch nominiert, weil Matt Damon der Produzent, einer der Produzenten von Manchester by the Sea war.
Mhm.
Deswegen war der auch in der Kategorie Bester Film als Produzent mit nominiert. Ja, der war Präsenter, ich weiß jetzt aber nicht mehr wofür.
Ja, ich
ach genau, doch,
bestes Originaldrehbuch, da wo auch Manchester
bestes Originaldrehbuch
gewonnen hat. Ja.
Ganz genau, stimmt, der hat sogar der hat nämlich dann Kenneth Lonergan den Oscar überreicht, gemeinsam mit Ben Affleck, weil die nämlich auch vor 20 Jahren den Drehbuch-Oscar gewonnen haben für Good Will Hunting. Ja, das ist ja so, ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber ich finde es eigentlich eine ganz nette Idee, dass man zum Beispiel die Schauspieler, die letztes Jahr gewonnen hat, haben dann den Schauspielerinnen und die Schauspielerinnen den Schauspielern die Oscars überreichen lässt. Also im Wesentlichen, wenn ich mal so, also jetzt, wie gesagt, das soweit zur Show. Es gab noch eine ganz nette Idee, das ist aber auch sowas, wie du es in der Late-Night-Show machen würdest. Und das ist so eine Busladung von Leuten, die auf so einer Hollywood-Tour waren, eine Touristenladung, haben die überrascht und dann quasi in die Live-Vorführung reinlaufen lassen. Und die waren dann irgendwie so 5 Minuten oder so da vorne und haben dann mit, irgendwie war ein schwarzes Paar aus Chicago, mittleren Alters, das gerade verlobt ist. Und die waren natürlich, haben sich super gefreut, Denzel Washington kennenzulernen. Und dann ging es darum, dass Denzel Washington die doch verheiraten könnte oder ihr als Best Man fungieren könnte und so weiter. Das war ganz nett so, aber es ist ansonsten was echt, jetzt nichts bleibt, jetzt wird nicht viel in Erinnerung bleiben, außer halt eben dieser Riesenpanne. Und ich bin auch überrascht, dass das, was so die politischen Reden angeht, klar war es jetzt nicht, kam nicht gar nichts, aber ich finde, es hielt sich in Grenzen. Also es gab jetzt keine so eine Rede wie die von Meryl Streep bei den Golden Globes.
Mhm. War denn irgendwie der Präsident jemals da bei den Oscars dabei oder so? Oder gibt es da sowas, dass der irgendwie auch da eingeladen ist offiziell? Eigentlich ja nicht, oder? Also da gibt es jetzt keine direkte Verbindung, irgendwie, dass auch Obama oder einer von den Vorgängern mal auch bei den Oscars dabei gewesen wäre.
Ronald Reagan war vielleicht irgendwann bei den Oscars, aber das war, bevor er Präsident war. Und da war er noch als Schauspieler. So, aber, und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass Donald Trump vielleicht früher schon mal im Publikum bei den Oscars gesessen hat. Weiß ich nicht. Also, könnte ich mir vorstellen. Aber nö, da gibt es so an sich
keinen
Zusammenhang.
Keinen Platz,
also,
ne? Keinen festen Platz jetzt dafür, dass der Präsident da unbedingt sein muss. Ja. Nö, warum auch?
Nö, da hat er keinerlei Bezug. So. Also, auf jeden Fall war das dieses Jahr, mir ging es so, als ich es geguckt habe, es war für mich relativ klar, dass die meisten Leute, die da sind, nichts von Donald Trump und seiner Politik halten. Und weil das eben so selbstverständlich war, hielt es auch in Grenzen, hat es auch in Grenzen gehalten mit den Äußerungen dazu. Es gab ein paar, aber ich fand es echt jetzt nicht so, dass ich es unangenehm gefunden hätte. Ich glaube, wenn man jetzt Trump-Anhänger ist, dann findet man das jedes einzelne Wort unangenehm, das dann da gesagt wird, aber ich fand, das hielt sich in Grenzen. Das zur Show. Aber was so jetzt die Ergebnisse angeht, wer was gewonnen hat, bin ich eigentlich so, wie es ist, ganz zufrieden. Also, Ich habe jetzt nicht mehr alles genau auf dem Schirm, was ich gesagt habe, aber ich habe auf jeden Fall unbekannterweise, weil ich Mulan noch nicht gesehen habe, der läuft doch erst, ich glaube, nächsten Donnerstag an, hab ich irgendwie die Vermutung oder hatte ich schon die Hoffnung, dass der gut ist und dass er vielleicht auch was gewinnt. Ich habe mir gewünscht, dass La La Land nicht so ganz viele Preise einstreicht, wie er nominiert war.
Hat er 6 Auszeichnungen
Ja.
bekommen? Ich habe mal geguckt, im Vergleich zum letzten Jahr hat der höchst ausgezeichnete Mad Max Fury Road auch 6 Oscars bekommen.
Was lustig ist, weil der überhaupt nicht mitgespielt hat in der bester Filmrolle letztes Jahr.
Ja.
Also was aber jetzt nicht so ein, ich weiß nicht, also ob man davon schon von einem Trend sprechen kann, aber dass sich so ein bisschen abzeichnet, dass jetzt öfter dieser Split stattfindet, weil früher war es
So eine
oft so, dass
Häufung, ne?
der ja das und das aber auch, dass der Regie-Oscar und der Film-Oscar, also bester Film und beste Regie, an den gleichen Film gehen. Und das ist jetzt in den letzten 5 Jahren, glaube ich, häufiger vorgekommen, dass das eben auseinanderging. Und ich würde auch sagen, dass ich das ganz gut für so finde.
Und der beste
Also,
Film letztes Jahr war ja Spotlight, der hat auch nur 2 Oscars bekommen, in Anführungszeichen.
ja, für eine Nebenrolle oder veradaptiertes Drehbuch?
Originaldrehbuch und bester Film.
Originaldrehbuch. Originaldrehbuch, okay. Ja, 6 Oscars, ja genau, dann lass uns doch über La La Land zuerst reden.
Das ist
Gefühlt
eigentlich
bester
ganz, auch
Film.
ganz glücklich, ne? Weil wir ja beide auch, also so La La Land und Moonlight waren beides ja auch so ein bisschen, glaube ich, oder zumindest von dir so Favoriten auch.
Ja, wobei ich also auch Manchester by the Sea war bei mir auch mit dabei, also weil ich den auch sehr gut fand. Da habe ich ja auch schon über Casey Affleck gesprochen und der hat ihn jetzt gewonnen, aber so von der schauspielerischen Leistung her würde ich auch sagen, ist durchaus verdient. Und auch, dass halt eben Ryan Gosling eben nämlich nicht für diesen Film gewinnt. Also ich halte Ryan Gosling für einen guten Schauspieler, aber Emma Stone fand ich da jetzt auch die Rolle, von der ich eher sagen kann, dass sie überragt. Beste Kamera finde ich auch, wenn man anguckt, was alles gemacht wird in diesem Film. Da sind solche interessanten Steadicam-Aktionen drin und so lange Takes bei so Musical-Nummern. Das sind halt eben Sachen, die auf jeden Fall, da kann man auch als Laie relativ einfach nachvollziehen, warum sowas ausgezeichnet wird. Und auch die Regie ist auch, also da gibt's auch interessante Aufnahmen von hinter den Kulissen, wie es gibt so eine, so, es gibt so eine, hast du den Film gesehen?
Nee,
Nee, ne? Okay, es gibt so eine Szene, in der so ein, der ist von einem Jazzkonzert und da spielt Ryan Gosling ein Klaviersolo und das ist so, dass das in einem Take aufgenommen ist mit solchen Whip-Pans. Das heißt, das ist fühlt sich fast an wie ein Schnitt, weil du hast zwei entgegengesetzte Perspektiven, aber die Kamera schwingt ganz schnell hin und her. Also sie wird so hin und her gepeitscht, deswegen hier Whip. Pan. Und Pan ist halt eben das Bewegen der Kamera seitlich. Und da gibt es halt eben in so ein Video hinter den Kulissen, wie Damien Chazelle neben dem Cha Kameramann steht. Und der Kameramann steht zwischen den beiden, das ist quasi zwischen, also Ryan Gosling auf der einen und der Band auf der anderen Seite. Und der Regisseur tippt dem Kameramann immer zur rechten oder zur linken auf die Schulter, wenn er drehen soll. So, dass es quasi immer je nachdem, was gerade in dem Stück passiert, so dass quasi wie so ein Zwiegespräch hast zwischen dem Klavier einerseits und den anderen Instrumenten andererseits, so dass das quasi wie so ein Dialog ist. Nur halt eben, dass es nicht in zwei Takes aufgenommen ist, also nicht oder in zwei Kameraperspektiven, die wie sagt man? Also auf jeden Fall, was du so klassisch bei Fernsehproduktionen, dass man so über die Schulter filmt und du hast quasi die Dialogpartner jeweils im Bild. Und hier ist es halt eben mit einer Kamera gemacht und du siehst halt, dass quasi die Perspektive immer so hin und her dreht und wie das eben, also das ist so eine, so, also ja, also wie gesagt, da sieht man eben, was dieser Kerl drauf hat. Ist ja auch noch, der ist ja erst 32, also bin ich auch mal gespannt, was da noch alles kommt. Ich bin halt eben auch froh, dass jetzt La La Land jetzt nicht 10 oder mehr Oscars abgeräumt hat. Also und die Sachen, die er gewonnen hat, finde ich auch, ja, wie
Ja,
gesagt,
hat
also
6 Oscars
Drehbuch
insgesamt
hätte ich nicht
bekommen.
gut
Ja.
gef ja. Drehbuch hätte ich nicht gut gefunden, wenn er das gewonnen hätte, das wäre ja hat ja Manchester by the Sea gewonnen. Das war, glaube ich, auch in meiner war für mich eine der Sachen, die eine der in der Kategorie mir sich mir gut hätte vorstellen können. Genauso wie Hell or High Water, der ist aber komplett leer ausgegangen. Mhm. Also das finde ich aber auch nicht schlimm. Das ist schon für so einen Film eigentlich auch schon ziemlich cool, dass er so viele Nominierungen hatte.
Was ich auch überraschend fand, ist Lion, der lange Weg oder The Long Way Home, der auch 6-mal sogar nominiert war und überhaupt nichts bekommen hat.
Mhm. Da habe ich aber auch Sachen gehört. Also ich habe jetzt nur so von müssen wir überlegen, wo ich das her habe. Also ob das aus Podcasts ist, also da ging es ein Stück weit so weit, dass das ein Film ist, den kaum einer gesehen hat und wo man nur so von der Story der Film quasi davon lebt und dass das ganz viel Kampagne von Harvey Weinstein ist und seiner Produktionsfirma, dass der Mann so viel Einfluss hat, dass der Film nominiert worden ist, nur wegen, weil der so stark, also weil der so viel Einfluss hat und dass der Film von ihm ist, also von seiner Firma. Mhm. Das ist jetzt geht schon so ein bisschen in Richtung Verschwörungstheorie. Weil ich habe halt eben auch einen Podcaster, der irgendwie total begeistert von dem Film war und dessen Favorit das war für den besten Film.
Also du meinst, also, dieser Film wurde nur quasi reingehieft? Weil,
ja, aber ich kann das nicht, weil also ich könnte mir vorstellen, dass das ein eindrucksvoller Film ist. Und das sieht halt, aber also es ist aber auch gleichzeitig so ein Film, der mich so wenig reizt. Also ich weiß, dass das ein Film ist, der mit Sicherheit sehr emotional ist und sehr eindringlich. Und das ist auch eine interessante Geschichte, die ja auch offenbar auf einer wahren Begebenheit basiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass da auch viele schauspielerische Leistungen drin sind, aber irgendwie interessiert mich auch nicht so sehr. Also naja.
Mhm.
Fences hat auch nichts gewonnen, ne? Also, war nee, doch gar nicht wahr. Beste Nebendarstellerin für Viola Davis.
Ja, das finde ich auch ziemlich gut, weil über Viola Davis hatten wir auch schon mal gesprochen. Die hat in Prisoners mitgespielt. Ein Film, den ich vor kurzer Zeit erst gesehen habe, der mir auch sehr gut gefallen hat, wo sie auch eine Nebenrolle hat auf jeden Fall, aber trotzdem relativ präsent ist von Denis Villeneuve. Mit Jack Gyllenhaal.
Können wir vielleicht mal einen Denis Villeneuve eigenen Denis Villeneuve Podcast machen? Mhm. Dann das könnte sich anbieten. Was ich daran schade finde, ist, dass Viola Davis überhaupt in diese Kategorie nominiert war. Aber wahrscheinlich, weil das ist eigentlich eine Hauptrolle. Also keine Nebenrolle. Zumindest, also ich glaube, dass die quasi eigentlich auf dem gleichen Redeanteil hat wie die Figur, die Denzel Washington spielt.
Mhm.
Wenn ich mir anschaue, wer war da noch nominiert in den. Ach ja, Michelle Williams war auch nominiert für Manchester by the Sea.
Naja, aber Stichwort Oscars So White ist auf jeden Fall bei den Nebendarstellern zwei Schwarze und der Mahershala Ali.
Ja.
Was heißt sogar Muslim? First Oscar-winning Muslim Actor ist auch nicht unwesentlich, wenn man sich so ein bisschen die politische Großwetterlage anguckt. Aber unabhängig davon habe ich den auch über House of Cards fand ich den sehr interessant. So dieser Remy Denton, der Lobbyist, den er spielt, der ist mir ziemlich hängen geblieben. Und da bin ich jetzt auch gespannt. Also da sehe ich auch den Oscar so ein bisschen als Lustmacher auf Filme, die dann noch kommen. Ne? Und von daher werde ich da jetzt auch mit einer schönen Erwartungshaltung mit Moonlight reingehen.
Ja, deswegen, das wäre mir direkt mein Vorschlag, dass wir die nächste Folge vielleicht als so wie letztes Jahr mit Spotlight als Besprechung von Moonlight machen.
Ja, finde ich eine sehr gute Idee.
Der Film kommt Donnerstag in der Woche raus und dann schauen wir mal, dass wir dann in gut zwei Wochen halt eben dann die nächste Folge auf den Weg bringen. Definitiv, dieses Jahr waren die Oscars deutlich diverser, deutlich bunter, also more diverse, im Sinne von mehr dunkelhäutige, also schwarze oder farbige mit, also oder Inder, wie zum Beispiel den Dev Patel, unter den Nominierten bei den Darstellern. Was auch daran liegt, dass es halt eben dieses Jahr Fences, Hidden Figures und dann auch Loving, in dem Ruth Negger mitgespielt hat. Doch einige Filme gab, die halt eben in dem Feld der Nominierten waren, was das Ganze halt ein bisschen, hat sich halt eben angeboten. Aber letztes Jahr war halt eben noch das Problem, dass dann ja zwar Filme nominiert waren, aber dann nicht die schwarzen Darsteller oder die schwarze Regisseurin und so weiter.
Ja,
also Regie Wie gesagt, finde ich, geht in Ordnung. Bester Film, bin ich mal gespannt auf Moonlight. Bester Schauspieler, habe ich auch schon gesagt, Emma Stone, beste Schauspielerin, soweit. Genau, Mahershala Ali. Ich habe Moonlight noch nicht gesehen, aber die Ausschnitte, die ich sehe, also wie du schon sagst, aus House of Cards fand ich ihn schon super. Er ist auch sehr gut in der Netflix-Serie Marvels Luke Cage, wo er den Bösewicht spielt. Leider nicht für die ganze Staffel. Deswegen habe ich die auch immer noch nicht zu Ende geguckt, weil sobald der nicht mehr vorkommt, in der zweiten Hälfte der Staffel, leider fällt dann die Serie ein bisschen ab. Ja, Drehbuch, auch Moonlight für bestes adaptiertes Drehbuch.
Ja.
Und Manchester by the Sea für bestes
Da
Originaldrehbuch.
habe ich ja ein bisschen eine Träne im Knopfloch wegen
Ja,
dem
aber für so einen
Lobster.
Film wie The Lob,
Aber
so
das
einen
ist
Film
vielleicht
wie The
einfach zu
Lobster.
klein, ja, oder
Da ist es,
zu
da.
special.
Ganz ehrlich, für Lobster ist die Nominierung schon super.
Ne?
Also ist traurig, aber ist so. Auch für Arrival hätte ich mich gefreut, ne, für die Adaption. Aber ist auch, finde ich, ich denke mal, dass das in Ordnung geht. Auch das, gut, dass Toni Erdmann, also den Tod beim Fremdsprachenfilm leer ausgegangen ist, das finde ich, das hat sich ein Stück weit abgezeichnet. Also ich glaube, also das ganz viel, weil wenn erstmal die Filme nominiert sind, wer dann nachher gewinnt, hängt, glaube ich, ganz viel davon ab, was so alles passiert. Und auch wenn das ein sehr guter Film sein mag, hat, glaube ich, die Entscheidung, diese ganze politische Geschichte mit dem Einreisestopp für unter anderem Bürger des Irans nach Amerika, hat, glaube ich, die Entscheidung mit beeinflusst, dass dieser iranische Film gewonnen hat. Der Regisseur wäre betroffen gewesen, dann hieß es dann nachher, nee, der kann unter den und den Umständen, kann der wohl doch einreisen. Und dann hat er aber beschlossen, ich komme einfach nicht, egal ob ich gewinne oder nicht. Und dann hat halt eben auch jemand in seinem Namen ein Statement verlesen, das aber auch noch, also ich meine, klar hat das natürlich diese Politik kritisiert. Ja gut, also aber das finde ich aber auch, also der hat auch Grund dazu, so. Also das war jetzt nicht so ein einfaches, bloßes Geschimpfe auf Donald Trump. Ja, die,
Ja,
ich.
Arrival hat immerhin ja einen Oscar für den Totschnitt noch bekommen, ne? Das war der einzige. Ja. Was ich
Ja,
aber
was ich aber
so
auch.
vom Ton her und so arbeitet der Film ja auch wirklich gut. Also
Ja,
Songs,
ich finde, ich habe.
da war er ja eh
Ja.
raus, weil er keine Originalsongs hatte, ne? Aber
Das ist also mein
die Art,
Soundtrack,
wie dieser
kein
Film
Score.
genau, dieser Film mit dem,
Also, er hatte einen Originalscore, aber die haben die Score disqualifiziert wegen einem Stück, das halt eben drin war.
genau.
Ja.
Aber er hat halt sehr stimmungsvoll mit Ton auf jeden Fall gearbeitet, auch mit Sound, mit Geräuschen.
Ja, das finde ich auch. Also es war ein Film, der sich auch sehr gut angehört hat. Also
Ja.
ich, also diese ganze, der Ton hat sehr viel zu der Atmosphäre beigetragen. Gerade die Szenen, die halt eben in diesem außerirdischen Raumschiff stattfinden, wo sie da
Genau.
quasi an Bord gehen. Das, aber ich muss sagen, ich verstehe nicht wirklich, warum man nicht die beiden Tonkategorien zusammensetzen kann. Also, weil ja, es gibt einen Unterschied zwischen Tonschnitt und Tonmischen. Und es ist halt eben, also es ist so, wenn du sowas wie Hacksaw Ridge Best Sound Mixing gewinnt, ist nachvollziehbar, wenn man sich vor Augen führt, wie viele verschiedene Geräusche dann da kombiniert werden mit zum Beispiel noch Dialog. Wenn du dann sowas hast wie einen Kriegsfilm oder einen Actionfilm, da hast du das ist ein lauter Film auch. Also oft sind laute Filme diejenigen, die gewinnen bei dem Mixing, weil es darum geht, dass der Ton, der Dialog noch zu hören ist über den ganzen Lärm, den der Film halt eben
Ja.
hat. Und Hacksaw Ridge ist mit Sicherheit laut. Ich nehme an, dass nee, der war gar nicht, denn ja, dieser 13 Hours war nominiert, aber nicht Deepwater Horizon, der war interessanterweise beim Editing nominiert. Also ich glaube da auch, dass da auch einiges durcheinander geht und auch da gibt es auch viele personelle Überschneidungen. Also es ist durchaus auch so, dass Leute beides machen. Und dass dann auch Leute für den gleichen Film in beiden Kategorien nominiert waren. Also das ist deswegen, also ich finde, man könnte es durchaus zusammenlegen, zu bestem, als eine Kategorie bester Ton. Aber naja.
Ja, du hast es ja gerade recht gut argumentiert. Warum auch nicht?
Ja, aber jetzt hier in dem Fall die Leute, die hier die Filme, die doppelt nominiert waren. Aber wobei ich sehe gerade, der Robert McKenzie, der war für Hacksaw Ridge sowohl für den, ja, also die beiden Nominierten für Sound Editing von Hacksaw Ridge waren auch für Sound Mixing nominiert. Da hat man schon ein Beispiel direkt. Bei La La Land gibt es zumindest einer von dreien, die für Sound Mixing nominiert waren, war auch für Sound Editing nominiert. Allerdings bei Arrival sind es drei verschiedene Leute. Und das war es auch schon mit Leuten, die mit Filmen, die jetzt in beiden Kategorien nominiert waren.
Hier visuelle Effekte. Ich habe jetzt Jungle Book nicht gesehen.
Was ich davon gesehen habe, war auf jeden Fall eindrucksvoll. Also, das ist ja so, der Film ist komplett aus dem Computer. Alle Tiere sind halt eben logischerweise, weil es sprechende Tiere sind, sind Visual Effects und das ist halt eben mit Greenscreen aufgenommen und dann da war sind wohl auch Technik verwendet worden, die so neu war, dass die halt eben jetzt auch bei diesen Technik-Oscars im Vorfeld ausgezeichnet worden sind, weil da nämlich quasi so Roboter im Einsatz waren oder so quasi so bewegliche Teile, die quasi die Bewegung ausführen, die am Computer animiert ist, sodass du quasi dann besser damit live interagieren kannst mit beweglichem Mobiliar sozusagen, das aber alles grün ist und dann nachher ersetzt wird durch die Animation. Also und das, ja, also ich hätte mich auch für Doctor Strange freuen können.
Ja, eben, da habe ich gedacht, dass der da.
Auch Star Wars sah natürlich toll aus, keine Frage. Aber ich hoffe, ich glaube, dass das in dieser Kategorie auch so ist, dass diejenigen, die darüber abstimmen, die Experten sind. Also diejenigen sind, die selber auch in dem Bereich arbeiten und in der Academy sind, so dass das dann durchaus eine Berechtigung hat. Da gibt es übrigens noch ein interessantes Phänomen, dass dieser Film Kubo and the Two Strings, der da nominiert ist, der war ja auch in der Kategorie als bester animierter Film nominiert. Und das hat man eigentlich jetzt, ich weiß nicht, ob das überhaupt schon mal vorgekommen ist, dass ein Film ein Animationsfilm für beste Effekte nominiert ist. Das ist wohl dem geschuldet, dass das Ganze ein Stop-Motion-Film ist, wo dann auch nachträgliche Effekte benutzt worden sind. Also das heißt, das ist halt kein Film, der komplett aus dem Computer ist.
Bei den animierten Filmen bin ich sonst ein bisschen raus. Also auch, vielleicht kannst du über Moana noch was sagen. Ah, den hast du ja noch nicht gesehen.
Habe ich noch nicht gesehen, nee. Aber ja, Zootopia, muss ich sagen, würde mich jetzt auch reizen, den zu schauen. My Life as a Zucchini, ich glaube, der läuft jetzt auch gerade im deutschen Kino, in deutschen Kinos, Mein Leben als Zucchini. Kubo, der tapfere Samurai, hieß er in Deutschland, ist auch bei uns letztes Jahr, glaube ich, relativ untergegangen, aber der wird mich noch reizen. Also ich finde die eigentlich alle, das sind allesamt Filme, die ich interessant und würdig finde. Aber dass Zootopia gewinnt, hat sich so ein Stück weit abgezeichnet. Das liegt vielleicht auch wieder daran, da hat auch, glaube ich, die Produzenten haben auch, glaube ich, was dazu gesagt, was halt eben so in die Richtung ging, weil der Film hat so eine relativ einfache so Message für Toleranz und Akzeptanz, für Anderssein und so weiter, weil es ja da um ein Stück weit um Vorurteile geht, die dann mit diesen Tieren so fabelartig durchgespielt werden. Achso, der Film Zootopia, der in Deutschland übrigens Zoomania heißt, weiß wer auch immer warum. Wahrscheinlich, weil man dem deutschen Kinogänger nicht, ja, weiß ich nicht, keine Anspielung auf Utopien zutrauen kann, dass die verstanden werden. Und was andererseits, Zoomania, wer ist denn da Manisch? Naja. Ich glaube, der Film hat auch nochmal anderswo noch einen anderen Titel bekommen. Das ist. Ach ja, genau. Im Mittleren Osten und außerhalb von Deutschland in Europa heißt der Zootropolis. Ja, warum auch immer. Aber gut, Moana heißt ja auch in Deutschland auch Vaiana. Ja. Ja, das zu dem animierten Film, da fehlt uns, glaube ich, auch noch ein bisschen. Ja, die Expertise. Die von den ausländischen Filmen, ich muss gestehen, dieser iranische, es klingt interessant, aber ich weiß nicht, ob ich so viel Bock habe, den zu sehen. Den Gewinner. Ja, und Toni Erdmann habe ich ja immer noch nicht gesehen.
Naja,
Habe ich jetzt
bei
auch
den
nicht dann.
Dokumentationen fand ich noch interessant, diese OJ-Doku, von der hatte ich schon gehört.
Ja, da haben wir kurz drüber gesprochen. Ich bin da zwiegespalten. Weil es ist eine Fernsehproduktion und es ist 8 Stunden lang. Und ja, das konnte man teilweise in den USA im Kino sehen, aber es ist im Endeffekt, hat ein Fernsehsender einem Regisseur gesagt, ja, mach mal eine Dokumentation über OJ. Und dann ist dem aufgefallen, so, oh, das Thema, der Fall OJ Simpson, der hat ganz viel damit zu tun, wie die Polizei Schwarze in Amerika behandelt und insbesondere in Los Angeles. Diese ganze Lebensgeschichte von dem als Sportler und dass er Schauspieler wird, mit einer Weißen verheiratet, und dann dieser ganze Mordfall, dass der hat quasi da ganz viele wohl.
Ja, tatsächlich,
Also,
die anderen.
das ist, es ist ein Stück weit unfair. Also, das ist mit Sicherheit gut. Aber ich finde, das ist halt unfair, weil wenn du überlegst, dass so Sachen wie das Arrival nicht für den Soundtrack nominiert sein darf, wegen eines Stücks, das darin verwendet wird und dann ist das kein Original-Soundtrack mehr, dann eine 8-stündige Fernsehdokumentation wird einem als Kinofilm verkauft. Ich finde das irgendwie schade. Also, auch wenn das mit Sicherheit
Ja,
eine tolle Sache ist.
ist ein Ausreißer. Die anderen sind ja tatsächlich
Ja,
Filme.
und wenn es kein Fernsehfilm wäre, hätte auch niemand eine 8-stündige Dokumentation über O.J. Simpson gemacht. Also, dann hätte man eine 2-stündige O.J. Simpson-Dokumentation gemacht. Also, naja. Aber ja, also, Aber ich, das heißt, ich würde ihn trotzdem gerne sehen, aber das ist halt eben sowas, was ich mir dann wunderbar mir vorstellen könnte, auf Netflix zu gucken, als Mehrteiler sozusagen, ne? Also, ja, da waren ja noch mehr, also auch mit Fire at Sea ja auch noch ein interessanter, also ein italienischer Film über, da geht es quasi um Lampedusa und um Flüchtlinge im Mittelmeer.
Seefeuer, ja.
Ja, ach genau, Seefeuer,
Der hat
falsch,
ja,
ja.
der hat in Cannes auch ziemlich abgeräumt, ne?
Ja. Ja, bei den Kurzfilmen, ich sehe gerade dieser Piper, der da gewonnen hat, der war eben im Vorprogramm von Finding Dory. Das finde ich aber sowas, was ich faszinierend finde, dass Disney macht das auch und Pixar, dass die oft bei ihren Spielfilmen dann im Vorprogramm diese Kurzfilme haben und die sind häufig auch für die Oscars nominiert. Und ich finde es eigentlich schön, dass das halt eben das noch so, dass quasi so ein großes Studio eben auch Leute solche Kurzfilme machen lässt und die dann auch einem großen Publikum zur Verfügung, einem großen Publikum, also auch ein großes Publikum ausliefert, indem die halt eben so gebündelt werden mit den.
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Was dann noch, ja, also Musik, finde ich, geht in Ordnung, dass La La Land das gewinnt. Der Soundtrack von Jackie muss wohl noch zu den interessanteren Dingen gehören an dem Film, weil das so sehr verstörend ist, dass so die Streicher so Knicke haben, also quasi so irgendwie solche Crescendos oder sowas da drin sind. Nee, Crescendo ist nicht das richtige. Glissando? Naja, auf jeden Fall, wenn der Ton oder so geht, oder so, das ist wirklich so, dass das so, ja, so einen Verfremdungseffekt hat.
Musik von
Ansonsten,
Mika
ja, habe ich die Filme.
Levy, eine britische Musikerin und Komponistin.
Ja,
Okay.
und
Hat auch die Musik für Under the
ja.
Skin gemacht.
Ah ja, stimmt, den habe ich aber auch noch nicht
Interessant.
gesehen. Hast du den gesehen?
Nee, aber habe ich auch Gutes
Ja.
gehört, ja.
Ja, dann Originalsong hat La La Land gewonnen. Habe ich ja noch über, habe ich noch, hätte ich noch fast mir vorstellen können, dass da La La Land eventuell nicht gewinnt, da er eben doppelt nominiert war und sich da dann die Stimmen anders verteilen. So, also das ist quasi, dass die sich gegenseitig die Stimmen wegnehmen und dadurch dann Justin Timberlake für Trolls gewinnt oder meinetwegen auch der Song von Lin-Manuel Miranda für eben den Disney-Film. Aber nö, das ist okay. Also ich persönlich finde ja Audition von diesen zwei Songs den schöneren oder den besseren, oder beim Film irgendwie mich mehr berührt, aber ja, also kann ich irgendwie, also verstehen tue ich es nicht. Nur zwei Dinge jetzt noch in der Kategorie. Lin-Manuel Miranda, der auch der Autor und Hauptdarsteller von Hamilton ist. Der hat für Hamilton schon einen Grammy gewonnen, einen Tony. Er hat auch einen Emmy gewonnen. Ich weiß jetzt gerade nicht genau wofür. Und ihm fehlt eigentlich zu diesem. Wo steht denn das mit dem Emmy? Wann hat er den gewonnen? War das? Ich weiß nicht genau, wofür er den gewonnen hat. Weil Hamilton lief nicht im Fernsehen. Anyway, dem fehlt nur noch der Oscar für das berühmte EGOT. Das ist EGOT. Das ist quasi, wenn man alle großen Preise gewonnen hat in Amerika. Also die Preise für Musik oder Tonaufnahmen mit dem Grammy, Fernsehen, Emmy, Oscar für Film und den Tony für Bühnendarstellung. Und tatsächlich haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Leute das bisher geschafft. Unter anderem Whoopi Goldberg und Audrey Hepburn und Mel Brooks haben diese Preise alle gewonnen. Und dann gibt es noch ein paar Leute, die das geschafft haben über Lebenswerkauszeichnung. Dann kommen da noch rein Liza Minnelli, Barbara Streisand, Harry Belafonte. Und auch James Earl Jones, der die Stimme von Darth Vader
Ja.
und CNN. Ja, das ist ja, und die Stimme vom Vater in Der König der Löwen, also im Original. Ja, wo waren wir? Ach ja, genau, das war Musik. Was ich noch genau, das war die eine Sache, Lin-Manuel Miranda und EGOT, was aber ausgeblieben ist. Und wer auch nominiert war mit im Windschatten oder so von Justin Timberlake, ist Max Martin, dieser gruselige schwedische Popmusikproduzent, der mittlerweile an den Rekorden von Lennon und McCartney kratzt. Also das ist der Mann mit den meisten Nummer 1 jetzt nach Lennon und McCartney. Und ich fürchte auch fast, dass der demnächst die einholen wird. Der hat so ziemlich für jeden Popstar schon Songs geschrieben. Also der hat in den 90ern ganz viel Backstreet Boys gemacht, Britney Spears, er hat aber auch für Bon Jovi Songs geschrieben. Und eben jetzt auch diesen Can't Stop the Feeling von Justin Timberlake. Der ist ja auch einer der Autoren, Max Martin, ja. Und wenn der jetzt auch noch einen Oscar gewonnen hätte, weiß ich nicht, ob ich das gut gefunden hätte. Ja, Sound Editing haben wir schon drüber gesprochen. Hacksaw Ridge reizt mich so gar nicht, ne? Der in Sound Mixing gewonnen hat, der hat auch den Schnitt gewonnen. Da ich den Film nicht gesehen habe, kann ich nicht bewerten, ob das berechtigt ist. Ich überlege gerade, ob mir jetzt der Schnitt in Arrival, La La Land oder Hella High Water so besonders in Erinnerung geblieben ist. Aber das finde ich aber auch sowas, was schwierig ist. Also
Scheint
man merkt Filmen an,
auch eher so ein Action-Ding zu sein, aber man
Jein, also es ist beim
Mad
Schnitt
Max war es
gibt's
letztes Jahr.
ja. Aber sind ja jetzt auch nicht nur Action-Sachen nominiert. Also Schnitt ist, also beim Schnitt geht es grundsätzlich um zwei Sachen. Einerseits um den Gesamtzusammenhang, quasi der gesamte Fluss des Films. Und das ist quasi so auch, wie lang er ist. Das ist wie lang eine Szene ist, bevor die nächste kommt. Und dann natürlich nochmal im Kleinen, wie ist eine Szene geschnitten? Also wie ergibt die Hand, also der Schnitt ist im Endeffekt das, was aus lauter einzelnen Filmaufnahmen macht der Schnitt eigentlich die eigentliche Erzählleistung erst und stellt erst den Kontext her, den Zusammenhang. Also das ist schon nicht überhaupt, das ist nicht zu unterschätzen. Ne? Also
Ja, gerade bei einem Musical dann auch wieder, ne?
also ich würde jetzt mal die steile These aufstellen, man merkt als Laie nicht unbedingt, wenn ein Film richtig gut geschnitten ist, aber man merkt, dass ein Film leidet, wenn er schlecht geschnitten ist. Und da hätte ich jetzt direkt eine Überleitung, dass ich es sehr schlimm finde, dass tatsächlich Suicide Squad einen Oscar gewonnen hat. Weil Suicide Squad ist ein Film, der ist spürbar schlecht geschnitten. Also das fängt schon damit an, dass der Film also konfus ist, dass da irgendwelche Inhalte doppelt drin sind und so weiter. Aber und was Maske angeht, ich kann auch nicht bewerten jetzt, ob jetzt die anderen Filme besser gewesen wären oder ob es nicht. Aber ich frage mich, ob es nicht andere mehr Filme gegeben hat. Aber jetzt in Suicide Squad war halt gut, da waren halt bunte Leute drin. Es gab einen, der sah aus, als wäre aus dem Computer, aber der war komplett auch mit Maske. Es wurde viel halt eben mit Maske gearbeitet und das war komplett so quasi ein reiner Make-up-Effekt. Und jetzt überlege ich gerade, ob das in der Kategorie war, das habe ich nämlich nicht mehr in Erinnerung, weil es gab nämlich nee, das war nicht in der Kategorie. Ich weiß nicht, welche Kategorie das war, wo jemand ausgezeichnet worden ist, der ist irgendwie mehr als 10-mal nominiert gewesen, hat zum ersten Mal gewonnen. Und das finde ich dann auch irgendwie dann immer tragisch, wenn jemand irgendwie so lange warten muss. Aber es gibt ja Leute, die sind ewig oft nominiert gewesen und haben nie gewonnen. Ja, aber das war nicht im Fall von Suicide Squad. Vielleicht war es bei einem Kostüm? Ich weiß es nicht mehr. Das müsste ich jetzt hier, dauert jetzt zu lang. Nee, aber Suicide Squad, na gut, da haben die Leute halt auffälliges Make-up. Aber ich finde nicht, dass es der Gipfel der Kreativität war. Also auch jetzt so ein Charakter wie der Joker jetzt designt war. Oder klar, das war natürlich fürs Make-up schwer umzusetzen, aber ich finde es halt irgendwie nicht so spektakulär und ich finde es irgendwie das falsche Signal, wenn ein schlechter Film einen Preis gewinnt.
Ja, also ich habe auch nur Schlechtes über den Film
Ja.
gehört, habe ich noch nicht gesehen.
Ja. Kann ich gerne mal dir einen Link schicken, wo jemand erklärt, ja gut, wobei das ist, glaube ich, uninteressant, wenn man den Film nicht gesehen hat, aber da wird quasi gezeigt, wie schlecht der Film geschnitten ist. Beste Kostüme, Fantastic Beasts and Where to Find Them, das Harry Potter Spin-off, das ist ein Stück weit typisch, aber das sieht man auch, wenn man die Kategorie anguckt. Period Pieces sind da mal gerne nominiert, also Alight, der im Zweiten Weltkrieg spielt, Florence Foster Jenkins, auch ja, also ein Film mit einem historischen Setting. Jackie genauso. Aber ich finde, Jackie wäre auch komisch gewesen, weil da ging es ja eigentlich nur ging es ja eigentlich nur um Mimikrie, also quasi Kostüme zu machen, die aussehen was für Klamotten Jackie Kennedy anhatte, das weiß man, das kann man auf Fotos sehen. Und klar, ist es dann auch eine Leistung, das nachzumachen, aber theoretisch kannst du einfach nur gucken, kriege ich dieses Chanel-Kostüm noch und in der Größe für Natalie Portman. Ja, und das, okay, das ist jetzt vielleicht auch etwas jetzt unfair, aber, und was ich jetzt gesehen habe an Bildern, sieht Fantastic Beasts and Where to Find Them auch gut aus, auch von den Kostümen her, weil das Ganze spielt ja auch in den 30er Jahren, also das finde ich, wenn das jetzt irgendwie, also das würde jetzt, macht jetzt den Film insgesamt, also dieses Setting und so weiter, macht noch für mich den Film noch etwas interessanter auch, als wenn es jetzt einfach nur so noch eine Harry Potter, Fortsetzung oder Spin-off wäre. Aber ich habe mir trotzdem jetzt noch nicht angeschaut. Ja, ich glaube, jetzt haben wir eigentlich alles, ne?
Ehren-Oscars, war da noch irgendwas? Also Jackie Chan, das war ganz cool.
Ja.
Aber sonst, weiß ich auch nicht, nur habe ich jetzt auch keine
Ja.
Sammlung
Ja,
auf
Jackie
besondere
Chan ist
Achtung.
der einzige, der hat einen der Governors Awards gewonnen, dann noch eine britische Filmschneiderin, Cutterin, dann ein Casting Director, was ja auch interessant ist, weil es gibt keinen Oscar für Casting. Das finde ich eigentlich interessant, weil es ganz oft steht und fällt damit ein Film, wie der besetzt ist. Und ich finde, das wäre auch sowas, also bei so Ensemblefilmen, da bietet sich das manchmal an, dass man da vielleicht das Casting auszeichnet oder auch so ein Ensemble-Cast irgendwie als Best Cast irgendwie auszeichnet. Aber das ist bei den Oscars so nicht vorgesehen. Ja, gut. Ja, also Nominierungen, also von den Gewinnen, La La Land 6 Oscars, aber nicht bester Film, Moonlight 3 Oscars und dann noch Hacksaw Ridge und Manchester by the Sea jeweils mit 2 Oscars.
Ja.
Ja, also unsere Hausaufgaben, ne, haben wir schon festgestellt. Moonlight schauen wir uns an und machen dann da auch eine Folge drüber, wo wir uns, glaube ich, mal komplett dem Film widmen. Und ansonsten würde ich sagen, war das jetzt Folge 13
Der Oscar
von Lieber Bob?
Recap. Yes.
Genau. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das fast schon. Nee, ich glaube, die nächste Folge ist unsere Jubiläumsfolge. Dann würde ich jetzt an der Stelle sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr eine Meinung zum Oscar hast oder zu unseren Standpunkten, was wir so von uns gegeben haben, zu den Filmen, die jetzt bei den Oscars ausgezeichnet wurden oder eben nicht, dann könnt ihr das gerne tun. Auf Facebook sind wir zu finden, über Pop, auf Twitter, @Podcast über Pop. Natürlich auch bei SoundCloud, wo immer die aktuellen beiden Folgen zu finden sind. Und unser komplettes Archiv findet ihr bei Voice Republic und da könnt ihr auch kommentieren. Weitere Informationen, Links, Videos und ähnliches, was mit den Sachen, über die wir gesprochen haben, zu tun haben, findet ihr dann auch immer in einem kleinen Artikel unter www.überpop.de. Gut, ja, also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Jörn Thesen.
Und ich bin Fabian Thomas. Ciao.
Tschüss.